Und bei einem gebrochenen Bein sagt jeder auch, komm, setz dich, ne? Ich mach das für dich. Aber ja, bei jemandem wie mir, ich meine, ich sehe jetzt auch nicht unbedingt, ne, so krebskrank, chronisch krank. Ich meine, ich sehe jetzt auch nicht krank aus. Also meine Kollegen, als ich wiederkam nach einem Jahr Krankheit, haben die auch gesagt, oh, sie haben jetzt gar nicht damit gerechnet, dass ich so gut aussehe. Ich so, ja, mit was hast du denn gerechnet, dass da so eine Leiche reinkommt? Und ja, einfach dieses, man weiß nie, wie sich ein anderer Mensch fühlt.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KBBS Podcast, weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder auf Distanz, wie das in diesem Jahr schon das ein oder andere Mal ja der Fall war. Die Gründe dafür sind allgemein bekannt. Heute kommt aber noch dazu, dass meine Gesprächspartnerin sehr weit weg wohnt und wir deshalb diese Folge über Zoom machen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, denn zum einen ist das eine Geschichte, die sehr bewegt und die ich glaube, ja, wo viele Menschen sich gesehen fühlen könnten. Und ich glaube, diese Sichtbarkeit ist ein großer, großer Mehrwert. Und ja, der Mut, der damit einhergeht, da so offen drüber zu sprechen, den finde ich wahnsinnig stark und bin deshalb sehr, sehr, sehr glücklich. Und zum anderen kenne ich meine Gesprächspartnerin schon sehr, 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 sehr lange und bin unendlich dankbar, dass wir das heute zusammen machen können. Bevor ich hier weiterspreche, da sage ich doch einmal herzlich willkommen, liebe Claudia. Schön, dass du heute da bist. Vielleicht erzählst du einmal ein, zwei Sachen, sagst ein, zwei Sachen über dich und dann erzähle ich, worüber wir heute eigentlich sprechen und dann starten wir auch schon.
Ja, also ich bin Claudia, 38 Jahre alt, lebe in Ludwigshafen am Rhein, also bei Mannheim, habe zwei Kinder und ja, habe seit 2004 die Diagnose Morbus Crohn.
Genau, und damit wären wir im Prinzip auch schon beim Thema. Wir sprechen heute über das Thema Morbus Crohn, chronische Erkrankung und deinen ganz persönlichen Weg. Ich hatte schon gesagt eingangs, wir beide kennen uns schon sehr, sehr lange. Das heißt, ich habe tatsächlich den Start dieser Erkrankung auch miterlebt. Ich kenne dich davor, vor dem Ausbruch und tatsächlich auch die gesamte Zeit danach. Bevor wir so richtig einsteigen, lass uns doch mal darüber sprechen, wie diese Diagnose überhaupt zustande gekommen ist bei dir, wie sie ausgebrochen ist und wann das Ganze angefangen hat.
Ja, also ausgebrochen ist sie durch ein Medikament. Also ich habe durch das Studium in Hamburg war ich oft krank, vorher auch schon, und sollte mir die Mandeln rausnehmen lassen. Im Prinzip ja auch nur ein kleiner Eingriff. Und dafür bin ich dann extra über die Weihnachtsferien damals nach Hause gefahren und habe mir die Mandeln rausnehmen lassen. Und habe zu der Zeit natürlich auch Schmerzmittel bekommen, wie es eigentlich jeder kriegt nach so einer OP. Und danach fing es an, dass ich, mir war immer schlecht, ich konnte nicht wirklich essen, ich hatte keine Geschmacksnerven mehr. Und habe mich natürlich dann zum Arzt geschleppt und der hatte mich angesehen und hat gesagt, naja, Magenschleimhautentzündung. Und hat mir Tabletten verschrieben. Und die haben so 4 Wochen, ging es mir dann noch ganz gut. Und dann fing es wieder an, dass es mir schlechter ging. Und wieder zum Arzt, andere Tabletten bekommen. Und dann wieder nach 4 Wochen ging es mir wieder schlechter. Und dann habe ich einfach mal den Arzt gewechselt. Und Gott sei Dank hatte ich da eine ganz tolle Ärztin, die mich erstmal nach meinen, ja, nach den Befunden gefragt hat. Von der Magenspiegelung und ich habe gesagt, naja, gibt's nicht, weil nie eine gemacht wurde. Und dann hat die das übernommen und hat festgestellt, meinem Magen geht super. Und dann hat sie eine Darmspiegelung gemacht. Und da hat man eben gesehen, dass der Darm komplett entzündet war. Und zuerst hat man vermutet, es wäre eine Colitis, weil es eben nur im Dickdarm war. Aber dann nach noch ein paar Untersuchungen stand eben fest, es ist Morbus Crohn.
Ich erinnere mich an diese Zeit. Ich weiß noch sehr genau, also das ist ja auch, finde ich, ganz interessant, die Perspektiven zu wechseln. Also wie ich das wahrgenommen habe damals, wir beide haben zusammen studiert. Wir haben ein sehr praktisches Studium gehabt, also Tanzgesang und Schauspiel studiert. Es waren Höchstleistungen, die uns da abverlangt wurden. Es gab sehr, sehr viel Training die Woche. Und ich erinnere mich daran, ganz am Anfang, ich musste immer an eine Situation denken, dass es gab so einen Bäcker um die Ecke und dort hast du dir eben was zu essen gekauft. Und ich erinnere, dass du das immer weggeschmissen hast. Du hast abgebissen und angewidert das weggeworfen, weil du nämlich ja gar nichts mehr geschmeckt hast, beziehungsweise es hat sich für dich total eklig angefühlt oder es hat eklig geschmeckt und dann hast du es weggeschmissen. Und es gab eine Laugenstange, meine ich, oder einen Laugen, irgendwas Laugenähnliches gab es bei diesem Bäcker und das war das Einzige, was du tatsächlich essen konntest. Erinnerst du dich daran?
Ja, also ich habe zum Teil dann auch bei dem Bäcker nach Brötchen vom Vortag gefragt. Die konnte ich nämlich auch essen, wenn sie so ein bisschen älter waren. Aber an diese Stange kann ich mich noch gut erinnern. Also das war das Einzige, was mir keine Bauchschmerzen gemacht hat.
Ja. Es war dann ja so, dass du sehr viel im Krankenhaus warst. Du hast extrem viel Gewicht verloren. Und man muss das hier vielleicht auch nochmal sagen, das war, wie gesagt, ein Studium mit extrem viel Bewegung. Also wir haben Tanz studiert, das heißt, wir haben einfach sehr viel Training gehabt. Und ich erinnere, dass diese unglaubliche Belastung, die damit einhergegangen ist und deinem immer weniger werdenden Gewicht, dass das so, das war einfach absurd, ne? Also diese Leistung hat sich ja nicht, also dieser Anspruch an Leistung hat sich von unseren Dozenten und Dozentinnen ja nicht verändert. Ich erinnere, dass du teilweise in den Stunden am Boden gelegen, also wirklich auf dem Boden gelegen hast, aber die Dozenten und Dozentinnen, also wirklich ja so zero eigentlich, damit umgegangen sind. Also das war einfach egal. So, da muss man auch nochmal drüber nachdenken, ne? Wie absurd das eigentlich war. Hast du das in der Zeit auch so erlebt, dass das Verständnis das Verständnis eigentlich, dass das mangelhaft war?
Im Nachhinein ja, in der Situation selbst. Ich konnte ja mit dem Begriff Morbus Crohn damals ja auch gar nichts anfangen. Ich wusste nur, okay, es ist chronisch, es geht nicht mehr weg. Aber für mich war einfach klar, ich habe das ja so ein bisschen hinten dran geschoben, weil ich ja unbedingt das machen wollte. Es wäre schon immer mein Traum, auf der Bühne zu stehen. Und da war irgendwie alles egal. Also ich glaube, wenn ich jeden Tag da auf allen Vieren rausgekrochen wäre, wäre es für mich trotzdem noch okay gewesen.
Was du auch tatsächlich, muss man sagen, gemacht hast. Ne? Wie ging es dann weiter? Also es kamen diese vielen, vielen Krankenhausaufenthalte, immer wieder gab Situationen, in denen du nicht da sein konntest, auch viel verpasst hast. Ich erinnere die, ich weiß gar nicht mehr genau, wann haben wir denn nochmal Antigone gespielt? Wir beide haben zusammen eigentlich Antigone gespielt. Ich war die Ismene und du warst die Antigone. Und in der Zeit nämlich warst du im Krankenhaus, das weiß ich noch. Wie hat sich das weiterentwickelt? Du hast die Diagnose bekommen während des Studiums. Ich weiß gar nicht mehr genau, bei wem waren wir denn? Es war im ersten Jahr, ne? Erstes Jahr?
Ja. Genau.
Wie ist es dann weitergegangen? Diagnose im ersten Jahr, das Studium ging 3 Jahre. Wie haben sich die Jahre danach entwickelt?
Also ich habe so die ersten 8 Jahre, sage ich mal, ab ja, April 2004 war die Erstdiagnose. Wirklich 8 Jahre lang habe ich wirklich gekämpft. Also ich war fast immer im Dauerschub. Also klar mit Höhen und Tiefen. Aber die ersten 8 Jahre war ich eigentlich wirklich jedes Jahr mindestens einmal im Krankenhaus. Und oft auch, also ich wusste auch zum Teil gar nicht, woran.
Oh nein, das Internet, bitte nicht. Nein! Verdammt. Kannst du mich noch hören? Das Bild stockt. Ich krieg die totale Krise. Wenn du noch da, wenn du mich noch hören kannst, Claudi, schick mir mal eine WhatsApp. Kannst du mich hören?
Ja.
Ah, okay, du warst weg. Machen, okay. Machen wir noch mal. Sag noch mal die ersten 8 Jahre.
Also in den ersten 8 Jahren war ich eigentlich im Dauerschub. Also ich war jedes Jahr im Krankenhaus. Einmal konnte ich 2 Wochen gar nichts mehr essen, kaum was trinken. Also da ging irgendwie gar nichts mehr. Dann hat man mir Tropfen gegeben. Plötzlich ging es wieder. Also ich konnte damit irgendwie gar nichts anfangen. Also es gab irgendwie kein richtig und kein falsch. Das, was drin geblieben ist, ist drin geblieben an einem Tag und am anderen Tag ist das Gleiche wieder hochgekommen. Also es war die ersten 8 Jahre wirklich ein Kampf, auch mit verschiedenen Ärzten, ganz vielen Untersuchungen, die mich auch wirklich stark belastet haben, weil es auch einfach zum Teil wirklich sehr schmerzhaft war.
Was sind das für Untersuchungen, die so schmerzhaft sind?
Zum Teil ich habe viele MRTs machen müssen, wo ich auch so Flüssigkeit trinken musste.
So Kontrast,
wo ich danach, genau, wo ich dann auch wirklich ganz, ganz starke Bauchschmerzen hatte. Oder einmal, wo in den Darm auch so weißes Kontrastmittel gespritzt wurde. Und da hatte ich wirklich 3 Tage lang Dauerschmerzen. Also diese Untersuchungen waren zum Teil wirklich auch sehr, sehr anstrengend und sehr schmerzhaft. Und dann nach den 8 Jahren, plötzlich ging es mir dann besser. Es war dann immer mal wieder so Höhen und Tiefen, wie man das bei Morbus Crohn eben kennt. Aber so im Durchschnitt muss ich sagen, seit 2012 geht es mir um einiges besser vom Crohn her. Mhm.
Ist das die Regel? Oder hast du einen besonders schweren Verlauf?
Also die Ärzte haben gesagt, ich habe einen sehr schweren Verlauf, weil ich ja wirklich, also ohne Medikamente, ich habe immer mal wieder versucht, sie abzusetzen, weil es schon ziemliche Prügel waren, auch mit dem Immunsystem. Das wurde ja komplett runtergefahren. Also ich habe wirklich Medikamente bekommen, die andere Leute erhalten, wenn sie zum Beispiel eine Transplantation haben von einem Organ. Also dass wirklich das Immunsystem aufs Minimum gefahren wird. Und dadurch kamen natürlich dann auch wieder andere Beschwerden, die dann wieder mit anderen Mitteln beseitigt werden mussten. Also es war schon diese 8 Jahre lang eine ziemliche Tortur. Und ich bin heute zwar, also mir geht's besser, aber ich nehme immer noch Medikamente.
Was genau macht Morbus Crohn? Also wenn du einem Laien erklären müsstest, was das ist, wie würdest du das beschreiben?
Also ich sage immer so schön, es ist wie Magen-Darm, nur länger. Also nach jedem Essen geht es einem schlecht irgendwie und ja, ist das ganze Essen ist irgendwie, der Körper will das alles nicht haben. Also in so einem Schub ist es wirklich am besten, man ernährt sich fast flüssig. Also bei mir hat es immer ganz gut geholfen mit Suppen oder auch Reis, Nudeln, aber ohne alles. Also weder Salz noch Butter noch Öl noch irgendwas. Also der Körper bekämpft sich quasi selbst und reagiert einfach.
Das heißt, du hast von Anfang 20 bis Mitte, Ende 20 quasi durchgehend mit Schüben zu tun gehabt. Und dann sagst du, wurde das besser? Gab es dafür einen Grund, einen Auslöser?
So wirklich sagen kann ich es nicht, was jetzt wirklich der Grund war. Also ich habe immer mal drüber nachgedacht, aber so einen richtigen Punkt, wo ich sage, ja, das hat sich jetzt verändert, dann wurde es besser, eigentlich nicht. Das ist wie so eine Zeitbombe, so eine tickende.
Du hast in den 8 Jahren einige stimmt, glaube ich, gar nicht, aber du hast die ein oder andere OP auch gehabt innerhalb dieser Zeit. Möchtest du erzählen, was genau da passiert ist? Immer natürlich unter dem Aspekt, dass es dir hilft und dass es besser wird. Was gab es da für Entscheidungen, die du getroffen hast?
Also ich hatte dann irgendwann kamen bei mir Fisteln dazu, einfach weil in dem Teil von dem Darm halt immer wieder an der gleichen Stelle Entzündungen waren und sich irgendwann mal da eben Fisteln gebildet haben. Kann man operieren? Also meine Ärzte haben mir dringend davon abgeraten, einfach weil solche Fisteln bedingt durch so eine chronische entzündliche Darmerkrankung sehr schwer dann abheilen. Also die gehen meistens nicht weg. Und die haben gleich gesagt, sie operieren mich. Die haben mir dann Fadendrainagen eingelegt, dass es einfach offen bleibt und dass eben alles abfließen kann und sich nicht noch ein Abszess bildet. Und die haben gesagt, solange ich damit klarkomme, ist alles gut. Und ja, das war's. Und die erste größere OP, sage ich jetzt mal, war 2010. Da hatte ich eine Engstelle im Darm. Da ging nur noch flüssig durch. Und alles andere kam wirklich also wieder hoch, aber auch erst durch ziemliche Quälerei, weil es erst nach Stunden ich gemerkt habe, okay, Bauchkrämpfe, irgendwas stimmt nicht. Und dann kam eben alles wieder hoch.
Und was wurde dann gemacht?
Das wurde dann operativ entfernt, diese Engstelle.
Das heißt, da wird ein Stück vom Darm entfernt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, da wird quasi diese Engstelle rausgeschnitten und der Darm eben wieder zusammengeflickt.
Und wenn du dir die, ich bin immer noch bei den ersten 8 Jahren, wenn du dir das Ganze anschaust, was das auf der mentalen, psychischen Ebene gemacht hat mit dir. Was hat es gemacht? Das wäre meine Frage. Und wie hast du diese Zeit so überstanden, wie du sie überstanden hast? Also was hat dir geholfen? Was war da, dass du dich in dieser Zeit, dass du eben dran geblieben bist und auch daran geglaubt hast, dass sich das verändern kann?
Also auf jeden Fall das Studium. Weil ich wollte es unbedingt, egal wie. Also ich habe mich ja damals kurz vor der ersten Prüfung, habe ich mich ja quasi selbst entlassen und habe auch schon im Krankenhaus, haben die mir einen Raum zur Verfügung gestellt, wo ich üben konnte für die Prüfung. Und ich kann gar nicht mehr sagen, wie es mir psychisch ging. Ich war wie auf so einem Überlebensmodus. Ich muss es schaffen, ich will es schaffen. Das ist mein Traum. Und ja, da gab es irgendwie, also ich rückblickend weiß ich gar nicht mehr, wie ich das überhaupt geschafft habe. Aber der Wille war so groß, der Traum war einfach so groß, die Liebe zur Musik und zum Tanzen, dass ich das zumindest während dem Studium auf jeden Fall ausgeblendet habe. Aber danach, also nach dem Studium, war ich in der Türkei für ein halbes Jahr und habe dort in der Animation gearbeitet und da zum Ende hin gab es dann wieder einen heftigen Schub, wo mir dann auch klar wurde, dass ich diesen Beruf einfach so nicht ausführen kann. Also ich war so geschwächt. Immer wenn es mir dann wieder ein bisschen besser ging, habe ich zwar dafür gearbeitet, es weiterzumachen, aber die körperliche Fitness war einfach nicht mehr so. Und ich habe für mich dann irgendwann gesagt, okay, es hat einfach keinen Sinn. Der Traum ist ja geplatzt und ich muss mich halt damit abfinden, dass es wohl wirklich nur ein Traum bleibt. Und da ging es mir dann psychisch sehr schlecht. Also da habe ich dann auch eine Therapie gemacht, weil ich war wie verloren. Weil das Einzige, was mich immer so hochgehalten hat, war weg. Und ich wusste gar nicht, was ich machen soll, weil für mich war alles andere das war für mich nie eine Option, weil ich eben genau das machen wollte. Und dann hing ich so, ich wusste nicht mehr, was ich tun soll, ja, wie es weitergeht. Und da habe ich dann wirklich nochmal, von 2008 bis 2010, ja, so 2 Jahre, ging es mir psychisch nicht gut.
Auch die Zeit erinnere ich sehr genau. Das war echt eine schwierige Zeit, weil das auch so ein bisschen was von, also deine Persönlichkeit, dein Kern, der Mensch, der du eigentlich bist, der war immer weniger da. Und ich erinnere das, dass ich das damals auch mit Sorge mir angeschaut habe. Ich weiß das noch ganz genau, wie wir zu der Zeit miteinander waren und dass das so ganz eine ganz warme Zeit war und die auch super wichtig war. Und dann ist mein Herz gebrochen, denn du hast dich entschieden damals, dass du nicht mehr in Hamburg leben wirst. Du bist zurück in deine Heimat gegangen und hast tatsächlich auch dann, ja, wie du schon gesagt hast, die Kunst an den Nagel gehängt. Also ist es für dich, wenn du das heute dir anschaust, guckst du da guckst du mit einer gewissen Tragik auf diesen Fakt oder hast du deinen Frieden damit gemacht? Also dass Kunst als solche nicht dein Lebensmittelpunkt geworden ist?
Ich denke, wenn ich es weiter probiert hätte, ich weiß nicht, ob es was geworden wäre, wahrscheinlich eher nicht, aber ich sag mir immer so, hätte ich es weitergemacht, wären meine Kinder heute nicht da. Also von daher, es hat alles schon irgendwie seinen Grund gehabt, warum es damals so gekommen ist, warum ich mich dafür entschieden habe, es aufzugeben. Ich hätte ja immer wieder die Chance gehabt, irgendwie in der Richtung weiterzumachen. Also ich habe zum Beispiel meine ehemalige Ballettlehrerin damals besucht und die hatte mir auch angeboten, ich könnte auch ein paar Ballettstunden geben. Oder meine Gesangslehrerin hat gesagt, ich könnte sie unterstützen, wenn sie auf Hochzeiten singt. Aber ich habe für mich damals wirklich diesen Schlussstrich gezogen und hätte ich wieder irgendwie mal irgendwann was getan, glaube ich, dann wäre es mir sehr, sehr schwer gefallen.
Ja, man muss an dieser Stelle vielleicht auch nochmal sagen, dass du eine Granatenschauspielerin bist. Und dass ich immer da als Künstlerin gedacht habe, schade, dass aber, also in meiner Welt habe ich noch nicht ausgeschlossen, dass ich dich nochmal auf der Bühne sehe, zumindest als Schauspielerin. Also das ist ja nicht vorbei, das Leben. Ne? Also es gibt ja immer noch Möglichkeiten und trotzdem kann der Weg, den man eingeschlagen hat, ja trotzdem kann es ja der richtige sein. Ne? Also es kann ja beides existieren. Ne? Man muss sich ja nicht immer entscheiden. Also ne? Es kann ja alles genauso richtig sein und man kann sich gut damit fühlen und trotzdem kann man sich ja irgendwann noch für eine Sache entscheiden. Das weiß man ja nicht. Ja. Ich würde gerne mit dir über die letzten 2 Jahre sprechen. Eine Zeit, die sehr hart war, wenn ich darüber nachdenke, was du durchgemacht hast in den letzten. Also jetzt ist es ja schon eine gewisse Zeit stabil, aber davor, also sagen wir 1,5 Jahre, 1 Jahr, ich weiß es nicht genau, dann ist das so grotesk und so zynisch vom Leben, dass man fast nicht glauben kann, dass das so gelaufen ist. Du hast die Diagnose Krebs bekommen. Du hattest sowohl mit Chemo als auch mit Bestrahlung zu tun. Du hattest viele Operationen. Du warst unglaublich oft im Krankenhaus ich will da aber nichts erzählen, was du nicht möchtest. Das heißt, du entscheidest natürlich vollständig, was du davon jetzt preisgeben möchtest. Warum ich glaube, warum das so wichtig ist, dass wir beide darüber sprechen, diese Erkrankungen, also diese ganzen chronischen Darmerkrankungen, also Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, das sind ja absolute Tabuthemen. Da spricht ja, also da wird ja einfach so gut wie gar nicht drüber gesprochen. Alles, was mit dem Darm zu tun hat, wird gänzlich ausgeklammert. Darüber redet man nicht, das schickt sich nicht. Und das ist total schade insoweit, als dass Betroffene ja permanent stigmatisiert werden dadurch. Und das ist ja auch, es betrifft sehr viele Menschen, aber sie haben überhaupt keine Lobby. So. Und ich glaube, dass das sehr, sehr hilfreich ist, wenn man dahingehend ein bisschen aufklärt auch und eben auch Sichtbarkeit schafft für Betroffene. Claudia, erzähl doch mal aus deiner Perspektive, wie die letzten 2 Jahre oder 1,5 Jahre verlaufen sind, wie das angefangen hat und was da passiert ist.
Der erste Schritt war damals, ich wollte wirklich aktiv was gegen die Fisteln tun, weil die haben mich irgendwann auch wirklich psychisch belastet. Und ich dachte, vielleicht gibt es ja doch noch eine Möglichkeit, das irgendwie zumindest zum Stoppen zu bringen, dass es nicht noch schlimmer wird. Weil es war auch, ich konnte zum Teil auch kaum mehr sitzen. Also es war wirklich echt schmerzhaft dann mittlerweile. Und ich hatte das Gefühl, es wird doch immer schlimmer. Also es bleibt nie konstant, sondern es wird wirklich schlimmer. Und ich bin dann auch in das Krankenhaus gegangen, wo ich eigentlich immer war, und habe dann mit den Chirurgen gesprochen. Und die haben halt immer noch gesagt, es ist eben schwierig, die Fisteln zu operieren. Aber sie gucken, dass sie es vielleicht irgendwie, also zum Abheilen wäre vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest zur Ruhe bringen könnten. Und es war dann auch wirklich nur ein kleiner Eingriff. Das hat aber gar nichts gebracht. Also das war, ja, so, das hat null gebracht. Es wurde jetzt auch nicht schlimmer am Anfang. Aber mit der Zeit hatte ich schon das Gefühl, die Entzündung wird mehr. Und dann hatte ich nochmal einige Gespräche über ein Stoma, also einen vorübergehenden künstlichen Darmausgang, mit dem ich mich ja anfangs, also es war schon mal Jahre vorher Gesprächsthema, weil ich immer gesagt, nein, das wäre für mich das Allerschlimmste, was es gibt und ich möchte das nicht. Und irgendwann mal war ich aber an dem Punkt, wo es einfach so schlimm war, dass ich gesagt habe, okay, wir probieren's. Und dann hat man mir eben vorübergehend diesen künstlichen Darmausgang gelegt. Also den hätte man dann auch einfach mit wenig Aufwand wieder zurückverlegen können. Und der war da. Ich hatte die Hoffnung wirklich, okay, jetzt wird's besser und man kann den vielleicht in einem halben Jahr wieder zurückverlegen oder auch in einem Jahr, wäre auch okay gewesen. Ja, und dann hat mein Körper so richtig losgelegt. Dann wurde es so schlimm, also ich habe zu dem Zeitpunkt schon starke Schmerzmittel genommen, auch Morphium, also es war wirklich schon sehr, sehr schlimm und irgendwann mal haben selbst diese Medikamente nicht mehr geholfen, also gar nicht, also es hätte auch Tic-Tac oder so sein können, es war nicht mehr auszuhalten, ich bin Tag und Nacht bin ich durch die Wohnung gelaufen, weil ich so Schmerzen hatte und irgendwann mal hatte ich...
Was sind das für Schmerzen? Also wenn du das jemandem erklären müsstest, der überhaupt gar keine Ahnung hat, wie würdest du diesen Schmerz erklären?
Wie wenn jemand ein Messer in einen reinsteckt. Also stechend, auch zum Teil brennend. Jeder Toilettengang ist einfach schmerzhaft. Hm. Ja. Und mit diesem Stoma wollte man einfach, dass das einfach zur Ruhe kommt. Aber genau das Gegenteil war eben der Fall. Und als ich dann so wirkliche Blutstürze gekriegt habe, also ich habe sehr, sehr viel Blut verloren, ganz plötzlich, ganz schnell, also es ist wirklich nur so wie so ein Bach, ne, wie so ein Wasserfall.
Claudi, du musst ein bisschen die Kabel zur Ruhe bringen, die eskalieren ein bisschen.
So. Ja, es wurde dann so schlimm mit den Blutstürzen, dass ich eben ins Krankenhaus gefahren bin. Und ja, da gab es einfach nur noch diese eine Möglichkeit, den Schließmuskel komplett zu entfernen, die ganzen Fisteln wegzuschneiden. Und das Stoma eben dann endständig heißt es dann, also für immer. Ja.
Also das heißt, dass du einen künstlichen Darmausgang hattest, von dem du, der im Prinzip dafür da war, eigentlich, dass sich alles ein Tick beruhigt. Die Situation hat sich aber so verschlechtert, dass völlig klar war, dann irgendwann, der muss halt bleiben, weil sozusagen alles stillgelegt wurde durch diese Eskalation, durch das ganze Blutverlieren, die Fisteln, die nicht abgeheilt sind und so weiter. Das Ganze nennt man, du hattest es mir damals gesagt, wie man das nennt. Ich komme nicht drauf. Wie nennt man das, Claudia, wenn alles geschlossen wird sozusagen?
Es war eine Rektumamputation.
Ja, ja, genau. Ja, das hast du gesagt, genau. Das bedeutet im Prinzip, das ist gar nicht mehr zu benutzen. Das ist stillgelegt. Da geht nichts weg mehr. Es ist weg, ja. Wie ging es dann weiter?
Danach sollte ich eigentlich quasi nur noch, ja, ich sage jetzt mal, die Schmerzen loswerden, mich wieder aufpäppeln. Ich bin in Reha dann auch gegangen und dachte, ja, danach gehe ich wieder arbeiten. Weil wenn man dann auch noch so lange zu Hause ist, dann, ja, ich bin halt kein Mensch, der die ganze Zeit nur auf der Couch sitzt oder liegt. Ich wollte dann auch wirklich wieder arbeiten und mich auch nützlich fühlen irgendwie. Und in der Reha hatte es dann schon angefangen, dass ich Schmerzen hatte im unteren Rücken. Und glücklicherweise, ja, was heißt glücklicherweise, es war zu der Zeit auch ein Orthopäde vor Ort, der dann gesagt hat, naja, könnte was mit der Muskulatur zu tun haben, auch durch das viele Liegen. Ich durfte ja zum Teil, musste ich ja direkt nach, also nach der ersten OP, durfte ich nicht aufstehen. Da musste ich fast 2 Wochen liegen, dann die OPs, wo man ja auch gedreht und gewendet wird. Könnte daran liegen, wenn es in 6 Wochen nicht besser ist, muss ich halt nochmal zum Arzt gehen. Und da man ja am Anfang davon ausgegangen ist, es ist was Muskuläres, sollte ich dann zur Physio gehen. Und das wurde aber auch kein Stück besser. Ich glaube, die Physiotherapeutin ist damals auch echt am Verzweifeln gewesen, weil sie schon, glaube ich, an sich selbst gezweifelt hat, dass es einfach nicht besser wird. Und ich hatte dann auch da nochmal ein MRT. Und da konnte man aber auch nichts feststellen. Also es war dann quasi das MRT für den Bewegungsapparat, also für die Knochen. Und da hat man aber nichts gesehen. Ja, Physio weitermachen, dauert ein bisschen. Ja, und da hatte ich wieder so große Schmerzen.
Fühlte sich das denn an wie muskulärer Schmerz? Also hattest du das Gefühl, ja, das sind die Muskeln, oder hattest du das Gefühl, das ist was anderes?
Also am Anfang dachte ich auch eher an irgendwas Muskuläres oder dass sich vielleicht durch das viele Liegen, die OPs, irgendwas verschoben hat, sage ich jetzt mal. Oder dass halt auch irgendwas vielleicht eingeklemmt ist. Also manchmal hat es sich wirklich so angefühlt, als wäre irgendwas geklemmt. Ja, und Gott sei Dank hat meine Hausärztin dann geschaltet und hat gesagt, wir verlegen das Nachsorge-MRT, was ich dann gehabt hätte im Dezember letzten Jahres, verlegen wir vor. Ja, und da hat man dann gesehen, da ist ein Tumor im Becken, Durchmesser von 6 Zentimeter, und hat quasi auf der einen Seite schon gegen die Knochen gedrückt und auf die andere Seite hing er schon an der Blase. Ja, und dann ging alles sehr, sehr schnell. Also ich habe dann im Krankenhaus angerufen. Ich war zu der Zeit dann schon in einem anderen Krankenhaus wegen meinem Crohn. Und der hat dann direkt alles eingeleitet, in die Wege geleitet und innerhalb von 2 Wochen lag ich dann quasi schon zum ersten Mal bei der Bestrahlung.
Also ich erinnere mich natürlich auch sehr gut an diese Zeit. Wir haben viel miteinander gesprochen in der Zeit. Wir wohnen sehr weit auseinander, aber das hat uns noch nie gestört. Ich erinnere mich genau an den Tag, als ich diese Nachricht von dir bekommen habe. Und das war so verrückt, weil ja wirklich, das hat ja gar nicht mehr aufgehört. Also es war ja wirklich, man hatte ja gedacht, Entschuldigung, aber was ist das denn? Also es wird immer mehr und irgendwie, als wäre das so ein schlechter Scherz, also das ist ja das kann man sich ja gar nicht ausdenken, ne? Dass immer was Neues kam und das wurde irgendwie immer dramatischer. Wie ging es dann weiter? Also sie haben gesagt, da ist ein Tumor. Und ich erinnere mich, dass du auch eine Entscheidung treffen musstest. Ne? Also es gab es gab 2 Optionen, glaube ich, meine ich, 2 Optionen in der Zeit. Aber das, vielleicht kannst du das nochmal, du kannst das besser erklären. Das ist ja auch deine Erfahrung, deine Geschichte.
Nee, also das war quasi beim ersten Mal, wo man noch dachte, man könnte bei dem ersten Tumor, der direkt am Schließmuskel war, noch was retten mit Bestrahlung. Aber das war zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr möglich, weil der Schließmuskel, als der Krebs entdeckt wurde, ja schon weg war. Also diesen ersten Krebs hat man nur entdeckt nach dieser Rektumsamputation, als man als man das quasi untersucht hat. Dieses Gewebe, was man mir da rausgeschnitten hat, da hat man erst festgestellt, dass es Krebs ist. Und da hatte ich damals dann diese 2 Gespräche im Krankenhaus, einmal mit dem Chirurgen und einmal mit dem Strahlentherapeut. Und weiß ich nicht, warum das irgendwie untergegangen sein muss, wo ich dann gesagt habe, ja, es gibt nichts mehr zu retten, weil es ist ja schon weg. Also Bestrahlung hilft da in dem Fall ja nicht mehr. Und in der Uniklinik, wo ich dann damals war, wurde es quasi einfach nur noch der Rest quasi entfernt. Weil man hat bei der ersten OP ja einfach nur den Schließmuskel entfernt und das war's. Aber der Krebs war ja zu dem Zeitpunkt schon viel größer. Und da hat man das quasi nur noch, ja, korrigiert, sage ich jetzt mal.
Genau, und damals die große Sorge war, dass dieser Tumor, also das ist schon an der Blase, also das hatte man ja gesehen, dass das irgendwie schon in der Nähe der Blase ist. Oder das war an der Blase, das Ganze. Und man konnte aber tatsächlich vorher nicht richtig, man konnte nicht klar sagen, wie groß, wie weit, was hat das in Mitleidenschaft gezogen. Es gab die Information, dass wenn das eben auch an der Blase alles ist, dass es sein kann, dass auch die entfernt werden muss. Was bedeutet, dass es einen zweiten Ausgang geben würde und dass es tatsächlich noch weiter geht. Dass es also noch an noch mehr Stellen im Körper wäre, was eben dafür gesorgt hätte, dass da irgendwie sehr, sehr viel nicht mehr möglich ist. Korrekt? Habe ich das richtig wiedergegeben?
Ja, genau.
Ich weiß, dass du damals gesagt hast, ich möchte leben, aber nicht um jeden Preis. Das war ein Satz, der hat sich so festgezurrt in meinem Kopf. Das war wirklich, also ich weiß, du hattest so eine Stärke ist so ein, ich hasse das Wort, ne? Also weil ich das so, ja, was ist die Alternative, ne? Also eigentlich kannst du ja nur weitermachen. Du hast 2 Kinder, wie du gesagt hast. Und trotzdem war das unfassbar, was da, also wie diese Symptomatik sich immer weiter verschlechtert hat. Und dann war es aber so, dass es Gott sei Dank, wenn man davon überhaupt reden möchte in diesem Kontext, aber dass es, also es kam nicht dazu, dass du einen zweiten Ausgang brauchtest und alles Weitere, was noch hätte passieren können, ist nicht passiert. Mhm. Sie konnten das entfernen. Und du hast mir aber erzählt, dass es trotzdem etwas mit den Knochen gemacht hat oder dass es was mit den Knochen zu tun hat, was nicht weggehen wird. Kannst du das nochmal genauer beschreiben?
Also am Anfang hatte man ja die Vermutung, dass der Tumor schon die Knochen angegriffen hat, was sich ja eigentlich nicht bestätigt hat, aber ich habe trotzdem natürlich auf der linken Seite, wo der Tumor saß, Schmerzen nicht, aber ich spüre irgendwie, dass das nicht so ist wie früher, sage ich jetzt mal. Also Schmerzen nicht, aber es fühlt sich schon auf der linken Seite einfach anders an.
Und du hast dann angefangen mit Bestrahlung und mit Chemo?
Ja.
Mhm. Wie ist der Stand jetzt?
Also aktuell ist von dem Tumor eigentlich nichts mehr zu sehen. Man sieht das quasi diese Gewebeveränderung, sagen es die Ärzte. Also das sieht man eben von der Bestrahlung, aber sie sagen, sieht halt so aus, wie es halt aussieht, ne? Wenn da auf die Stelle halt gestrahlt wird und auch noch halt so viel. Also es war am Anfang angesetzt mit, ich glaube, 30 Bestrahlungen. Und als man dann quasi in so einer Zwischenbilanz gesehen hat, das schlägt sehr, sehr gut an, hat man es quasi um eine Woche verlängert. Von daher ist natürlich da 35 Mal draufgestrahlt worden und so die letzte, also wirklich, ja, so die letzte Woche, die war wirklich, also da habe ich jeden Tag nur noch geweint, weil es einfach, das war einfach anstrengend. Es hat alles gebrannt, zum Teil war die Haut ja wirklich weg und es ist jetzt nur mal an der Stelle, direkt am Becken. Das ist ja auch, man kann das ja nicht einfach freilassen, ja. Man muss sich ja anziehen. Man muss über Wochen jeden Tag in die Klinik fahren, um sich bestrahlen zu lassen. Das ist halt auch einfach psychisch, habe ich das zum Ende. Also ich habe wirklich nur noch jeden Tag geweint, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe.
Hast du die Bestrahlung und Chemo parallel laufen lassen? Also läuft das zeitgleich?
Also ich hatte die Chemo zweimal eine Woche. Ich glaube, die erste Bestrahlung war so im Dezember und dann die letzte im Januar. Da waren ein paar Wochen dazwischen und zu der Zeit läuft es parallel.
Wie sieht so eine Chemotherapie aus? Was passiert da?
Also im Prinzip kriegt man Zugang gelegt und also ich hatte jetzt bei dieser Chemo hatte ich, ich meine es waren 4 Beutel mit dieser Lösung, die quasi 24 Stunden immer durchgelaufen ist. Also ich war permanent, also man hat mich quasi nur abgestöpselt, wenn ich runter zur Bestrahlung gegangen bin.
Hast du das stationär gemacht oder bist du?
Ja, weil das musste wirklich 24 Stunden laufen. Also ein Beutel hatte 24 Stunden und dann wurde direkt der nächste angeschlossen.
Wie hast du das vertragen?
Erstaunlicherweise sehr gut. Also ich hatte echt Angst davor, weil man ja auch so viel hört, ne? Einem ist die ganze Zeit schlecht. Man kann nur noch schlafen, wenn man so müde ist. Und also ich hatte Nebenwirkungen eigentlich. Nee, also zwischendrin habe ich 2 Spritzen bekommen. Danach war mir ein bisschen übel und so ein bisschen schwindelig. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich das sehr, sehr gut vertragen. Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja. Mhm. Das heißt, die Bestrahlung war eher das, was viel gemacht hat mit dir.
Ja. Ich musste ja auch immer, also ich musste sehr viel trinken vorher. Also die Blase musste sehr gut gefüllt sein.
Warum?
Einfach damit, damit die Blase so viel ausfüllt, sage ich jetzt mal, dass der Darm nicht so viel bestrahlt wird. Also das wollte man eben verhindern, gerade auch wegen dem Crohn. Und das war für mich dann, also ich meine, jeder Mensch kennt das, ja, wenn man auf Toilette muss, ne, möchte man natürlich gerne auf Toilette und möchte sich nicht erst noch irgendwo hinlegen, bis die einen dann hin und her, dann muss das ja, das ist ja, die machen ja am Anfang wie so eine Schablone von einem und man muss ja, wenn man sich dann da drunter legt mit dieser Maschine, rutschen die einen so lange zurecht, bis diese Schablone genau passt. Und ab und zu dauert das mal ein bisschen. Und dann liegt man da, beißt schon die Zähne zusammen, denkt sich so, hoffentlich ist es bald vorbei. Und ich meine, die Bestrahlung an sich dauert nicht lange, sind vielleicht 10 Minuten. Aber halt dieses davor, ne, dieses Trinken, dann muss die Blase gefüllt sein, dann dieses Hin- und Hergerutsche, dann wieder anziehen. Und die Toilette war so schön am anderen Ende vom Gang. Schnell die Sachen wieder angezogen, auf Toilette gerast. Und irgendwann war das einfach alles so, ich sage es mal, empfindlich und auch gereizt, dass ich die Blase, also nicht mehr so viel Kontrolle über die Blase hatte. Und da war natürlich auch immer die Angst, okay, schaffe ich es noch? Oder geht alles schon auf den Gang weg? Das war natürlich dann auch nochmal psychisch einfach, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Und zum Teil habe ich dann auch, ich sage es mal, am Ende meiner Kräfte einfach nicht mehr so viel trinken können oder nicht mehr so viel getrunken, einfach aus Angst, ich kann es nicht mehr halten. Und dann haben sie mich zum Teil wieder rausgeschickt. Ich soll noch ein bisschen warten, beziehungsweise dann noch mal mehr trinken. Und irgendwann lag ich wirklich auf diesem Tisch und habe gesagt, okay, entweder ihr macht es jetzt oder ich gehe nach Hause. Also ich war zum Schluss wirklich auch so genervt und auch so, ja, schon ein bisschen wütend, dass ich gesagt habe, okay, entweder ihr macht es jetzt oder entweder ich lasse es einfach laufen. Dann müsst ihr es wegmachen oder ihr macht es so, wie es jetzt ist. Es wird jetzt keine Rücksicht mehr auf den Darm genommen, sondern es muss jetzt gemacht werden oder gar nicht. Also die haben dann zwischenzeitlich auch mal den Arzt geholt, den ich dann auch nochmal gesagt habe, also es reicht jetzt. Steht wieder in der Akte sehr schwierig, aber gut.
Wie bitte? Was?
Dann steht in der Akte wieder sehr schwieriger Patient, aber damit kann ich leben. Ja, also ich meine, da sitzen ja so viele Leute, die auch auf ihre Bestrahlung warten. Und da dachte ich, naja, wenn man sich dann da in die Hosen macht, ist ja dann auch nochmal, ne, nochmal sehr belastend. Und dann habe ich gesagt, okay, sie machen das jetzt. Ich unterschreibe ihnen auch gerne was, wenn später der Darm dann sich zurückmeldet, dass ich dann, ne, nichts sagen brauche. Aber so gerade die letzte Woche, die war psychisch, also sehr, sehr, sehr anstrengend für mich.
Hatte das vielleicht auch so ein bisschen was damit zu tun, dass das so eine Art von Kontrolle war, die du dir versucht hast zurückzuholen? Also dass diese Situation, die so viel Kontrollverlust mit sich bringt und keine Entscheidungsgewalt und ich muss hier alles Mögliche machen und mein Körper macht, was er will und dann will ich verdammt nochmal, ich entscheide hier gefälligst selber, wann diese verdammte Bestrahlung jetzt gemacht wird und sie wird jetzt gemacht. Schließlich bin ich immer noch ein mündiger Mensch. Ist da sowas mit, also spielte da sowas manchmal mit rein in diese Wut und in diese vielleicht auch Verzweiflung, die vielleicht drunter lag? Würdest du das mit einem Ja beantworten oder ging es da um was anderes?
Ja, also ich denke schon. Also man ist ja so, ich sage jetzt mal, ausgeliefert. Man kann ja nichts machen. Man muss es ja irgendwie über sich ergehen lassen. Man hat ja keine andere Wahl. Entweder man lässt es machen, weil OP war ja nicht möglich mit diesem Tumor, weil er einfach zu groß war. Also da war einfach die Chance höher, dass sie dann da die Blase verletzen oder die Knochen irgendwie verletzen oder eben Bestrahlung und Chemo. Und ja, also ich meine, klar, man hat immer eine Wahl, ne? Ich hätte jetzt auch sagen können, okay, lass gut sein, ich gehe dann sterben, aber man hat im Prinzip, wenn man leben will, nur diese Option.
Das Ganze ist jetzt fast ein Jahr her. Wie geht es dir heute?
Also körperlich fühle ich mich, also mein Körper hat sehr drunter gelitten, Also ich fühle mich wirklich manchmal wie, als wäre mein Körper schon 80. Also sehr, sehr, also ich meine, ich habe Tanz, Gesang und Schauspiel studiert, ja. Also ich war sehr aktiv, habe mich viel bewegt. Und jetzt ist der Körper irgendwie, ja, kaputt, sage ich jetzt einfach mal. Der ist einfach kaputt. Ich kann nicht mehr so viel leisten. Lange laufen ist nicht mehr wirklich drin. Rennen schon mal gleich gar nicht. Ja, mein Körper, also ist ja kaputt irgendwie. Also, und ich glaube auch nicht, dass ich meine kleine Steigerung wird es schon noch geben. Aber ja, wie früher wird es eben nicht mehr. Und psychisch geht es mir eigentlich ganz gut. Klar, man denkt immer wieder, was wäre, wenn, ne? Wenn man das vielleicht nicht rechtzeitig entdeckt hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr da. Aber ich versuche trotzdem einfach das Positive dran zu sehen. Und ich gehe auch an manche Sachen einfach viel lockerer dran und nicht mehr so, das muss jetzt passieren, sondern dann bleibt es eben liegen. Also ich bin schon so ein bisschen gelassener geworden, auch was die Arbeit angeht, dass ich sage, okay, ich kann einfach nicht mehr so viel leisten wie früher. Es dauert vielleicht alles etwas ein bisschen länger. Ich meine, dem Gehirn geht es ja noch gut, ne? Es ist ja nur der Körper, der so ein bisschen nicht mehr so viel leisten kann. Aber so meinen wirklich psychischen Tiefpunkt hatte ich wirklich während der Behandlung. Und danach habe ich mich eigentlich schneller wieder gefangen.
Du lebst jetzt mit einem künstlichen Darmausgang. Du hast eingangs gesagt, das war eigentlich etwas, was du nicht wolltest. Wie fühlt sich das mittlerweile für dich an? Also wie ist es so für Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben? Ich glaube, das sind Fragen, die würden Menschen gerne stellen, aber sie glauben, das darf man nicht fragen. Findest du das? Würdest du sagen, Denise, das darfst du mich jetzt hier echt nicht fragen? Oder würdest du sagen, ich fände es schöner, wenn Menschen mal fragen würden, anstatt ja vielleicht zu tuscheln oder komisch zu gucken oder überhaupt nicht drüber zu reden, weil es eben ein Tabuthema ist?
Klar, man kann mich immer fragen. Also ich habe damit auch komischerweise, obwohl ich am Anfang immer mich mit Händen und Füßen gewehrt habe, nein, das will ich nicht, nein, das will ich nicht, bin ich erstaunlicherweise sehr gut damit klargekommen, dass es jetzt eben so ist. Also klar, also man hat keine Kontrolle mehr, ne? Also wenn Luft kommt, dann geht die eben raus, ne? Also wenn man dann so gerade in stillen Räumen sitzt, habe ich halt immer so die Hand auf dem Stoma, dass wenn was kommt, dass es eben ein bisschen gedämpft ist, weil man denkt dann schon, okay, was denken dann die Leute, wenn das einfach so rauskommt, weil man ja eben keine Kontrolle hat. Ich meine, manchmal ist es eben leise, manchmal ist es aber auch sehr laut. Manchmal kann man es auch ein bisschen mit, ich sage jetzt mal, mit Magengrummeln vergleichen, dass es sich dann mehr so anhört, wie wenn jemand Hunger hat. Also es ist schon so ein bisschen, ich stelle die Tasche davor oder ich stelle meine Hand drauf. Es ist schon so ein bisschen ungewohnt. Aber ich komme erstaunlicherweise ganz gut damit klar. Also freiwillig hätte ich es wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber da ich ja keine Wahl hatte und ich auch mit gutem Gewissen sagen konnte, ich habe wirklich alles probiert, was irgendwie ging, um das eben abzuwenden. Es hat leider nicht funktioniert. Und es ist auch psychisch besser geworden, weil gerade wenn man jetzt einen Crohn hat, hat man ja auch ganz oft mit Durchfällen zu kämpfen. Und dann ist ja immer so die Angst, oh Gott, Klo, wo, wann? Egal, wo man hingeht, man hat immer im Hinterkopf, okay, was ist, wenn ich jetzt eine Toilette brauche und man braucht sie dann wirklich schnell, diese Toilette, nicht erst in einer halben Stunde, dann bin ich jetzt gelassen, weil es ist egal, ob ich ein Klo habe oder nicht, weil da ist jetzt ein Beutel, der das auffängt und da habe ich jetzt mal eine Sorge weniger. Also es hat auch Vorteile.
Wenn du sagst, dass der sozusagen der hintere Teil deines Körpers, der hintere untere Teil deines Körpers sozusagen inaktiv ist, ist das, also hast du sowas wie Phantomerleben oder irgendwie, wie fühlt sich das an? Fühlt sich das an wie vorher oder ist das ein totaler Unterschied, an dem man sich gewöhnen muss und dann hat man noch so Phantomschmerz, will ich nicht sagen, weil das meine ich nicht, aber so ein Phantomerleben.
Ja, also am Anfang hatte ich das ganz stark, dass ich das Gefühl hatte, ich muss auf Toilette. Ich habe das immer noch ab und zu, dass ich so das Gefühl habe, es ist wie wenn ich auf Toilette muss. Ob das irgendwann mal ganz verschwindet oder halt immer mal wieder kommt oder geht, weiß ich jetzt noch nicht. Aber am Anfang war es doch sehr stark, dass ich immer das Gefühl hatte, oh, ich muss auf Toilette, obwohl da ja gar nichts mehr ist. Mhm. Also am Anfang war das schon sehr, sehr stark, dieses Gefühl.
Aber so im Alltag sonst fühlt sich dein Körper normal ist ein total beklopptes Wort, ne? Aber eben an, wie er, nicht, dass du das Gefühl hast, es ist jetzt so ganz, ganz unangenehm.
Nee. Es ist ein bisschen, also es ist ein bisschen nervig, sage ich jetzt mal, weil ich im Moment, was heißt im Moment, ich habe, das nennt sich Prolaps, da kommt der Darm. Ja, wenn er Platz hat, kommt er raus. Er ist ja eigentlich festgenäht, aber ich sage jetzt mal, die Öffnung ist recht groß bei mir. Und wenn der Darm Platz hat, dann kommt er raus.
Wo kommt er denn raus?
Aus dieser Öffnung am Bauch.
Ah, okay.
Und der kommt dann wirklich raus. Also ich habe gedacht, okay, jetzt kehrt sich alles von innen nach außen. Da hatte ich dann wirklich, ich meine, der Beutel ist ja auch begrenzt, Gott sei Dank, weil ich glaube, sonst wäre der komplett rausgefallen. Also das hatte ich auch schon, dass ich dann da stand, in beiden Händen, muss man sich vorstellen, hatte ich meinen Darm in der Hand. Und ich dachte, okay, und jetzt, ne, so, und wenn der wirklich, also den kann man dann wieder, also im Prinzip kann man ihn wieder zurückdrücken, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Deswegen muss ich immer so eine Bandage tragen, eine recht kompakte, sage ich jetzt mal. Und im Sommer ist es natürlich so, das sieht man halt dann unter der Kleidung, was ja, also ist schon ein bisschen nervig, weil es sich dann eben so abzeichnet. Weil ich trage normalerweise recht enge Kleidung und das ist halt, sieht irgendwie dann komisch aus. Und das ist jetzt nervig, aber es ist jetzt kein Weltuntergang. Also es ist jetzt halt, wie es ist. Und für diesen Prolaps müsste ich mich ja dann auch wieder operieren lassen, dass man den wieder in den Griff kriegt. Und da habe ich jetzt für mich beschlossen, erstmal den so zu akzeptieren, weil nach dieser ganzen Tortur, die ich da hinter mir habe, möchte ich jetzt eigentlich erstmal meine Ruhe haben und nicht noch wieder eine neue OP haben.
Tut das weh, wenn wenn der Darm die Welt sehen möchte? Also wenn
Nee, tut nicht weh.
Gott sei Dank. Das klingt ja. Natürlich, das klingt so ein bisschen so, naja, dann kommt er raus, dann schiebe ich ihn wieder rein.
So. Ja, also am Anfang steht man so da und denkt so, ja, so 20 Zentimeter vom Darm und dann macht man natürlich am Anfang gar nichts. Man schiebt den nicht zurück, sondern ne, so, Dann haben wir damals im Krankenhaus angerufen, Gott sei Dank war meine Mutter da, die hat dann im Krankenhaus angerufen und hat gesagt, was sollen wir tun? Und dann haben wir das quasi gekühlt. Und irgendwann mal zieht sich der Darm wieder zusammen. Aber es gab auch wirklich schon eine Gelegenheit, da war ich gerade auf Reha, da ist der Darm nicht wieder zurückgegangen. Und der Arzt in der Reha-Klinik, der war, glaube ich, auch etwas, ich glaube, das hat er auch noch nicht so oft gesehen und hat nämlich gar nichts gemacht. Und die haben mich dann ins Krankenhaus gefahren und da hat der Chirurg gesagt, oh, das drücken wir wieder zurück. Und dann weg. Dann war er wieder drin. Und dann haben die mir gesagt, ja, ich kann ihn wirklich ganz vorsichtig wieder zurückdrücken. Aber ja, da muss man dann auch erstmal, ich sag jetzt mal, den Mut haben, seinen Darm wieder in den Körper reinzudrücken. Also das war schon, ja, wusste ich vorher auch nicht. Hat mir auch keiner gesagt, dass sowas passieren kann. Und wenn man dann einmal seinen Darm in der Hand hält, dann ja, ist das erstmal seltsam.
Hat sich dein Gefühl zu dir und deinem Körper verändert? Also hast du das Gefühl, dass wir neigen ja dazu, besonders Frauen neigen ja dazu, ja, sich ja immer zu kritisieren und sehr, sehr viel und doll an sich rumzunörgeln und so das Gefühl zu haben, dass sie nicht reichen und das ist anders, muss anders sein. Und in Zeiten der brutalsten Optimierung, die einen von allen Seiten irgendwie suggeriert wird, kann man sehr schnell in so ein Straucheln kommen, dass man eben nicht gut ist, wie man ist und dass der Körper nicht gut ist, wie er ist und dass das alles irgendwie anders sein muss. Hat sich das bei dir verändert? Ich meine, wir beide kommen natürlich auch aus einem Business, wo sehr oberflächlich und viel sehen und gesehen werden, viel Optik und viel Bitchfight, was total schade ist und was natürlich aber auch damit zu tun hat, dass es nicht genügend, also dass uns lange, lange gesagt wurde, es gibt nicht genügend Platz für Frauen. Deswegen müssen wir uns hier gegenseitig immer alle bekämpfen, was ja eigentlich Quatsch ist, wenn man mal 2 Sekunden länger drüber nachdenkt. Aber das war so früher und das ist es teilweise ja auch immer noch. Ist das anders geworden? Also bist du wärmer mit dir? Nein.
Es kommt immer auf den Tag drauf an. Ne? Also ich muss sagen, die Nebenwirkungen der Bestrahlung ist ja unter anderem, dass meine Lymphen nicht mehr so gut funktionieren und ich extreme Wassereinlagerungen habe. Das heißt, ich bin auch allgemein etwas breiter geworden, wie ich eigentlich mal war. Und ich sage jetzt mal, es ist nicht schön. Also ich hätte natürlich lieber gern meine Größe 36 behalten, das ist klar. Aber ich akzeptiere es schneller. Es gibt immer noch ein paar Tage, ich meine, das kennt jeder, egal ob er dünn ist oder dick ist oder ne, anders ist. An einem Tag kann man damit leben, am anderen Tag möchte man gerne den Spiegel kaputt hauen. Und solche Tage habe ich auch. Also an manchen Tagen denke ich, naja, ja, ist okay. Und an anderen Tagen findet man ein Kleidungsstück Größe 36 und ja, ist in Tränen nah, dass man da nicht mehr reinpasst. Ja, also es ist quasi wie vorher auch, ne? An manchen Tagen ist es gut und an manchen Tagen ist es scheiße.
Du hast 2 wunderbare, zauberhafte Kinder, Zwillinge. Wie war das für die Kinder? Das Gefühl oder auch vielleicht die Sorge, die sie ja, wir beide haben da ja schon häufiger drüber gesprochen, dass es natürlich was macht, auch mit Kindern, ne? Die Sorge, dass der Mutter was passiert und den Kindern zu erklären. Ich erinnere mich noch daran, dass wir eine Zeit lang genau geguckt haben, gibt es Bücher, gibt es Hörbücher, was gibt es für Möglichkeiten, um Kinder kindgerecht zu erklären, was das bedeutet, wenn die Mutter Krebs hat, all diese Dinge. Wie hast du das, also einmal die Ebene der Mutter, also deine Ebene, das zu ertragen, in Anführungszeichen, dass deine Kinder eben das hier alles miterleben und das ja auch gar nicht zu verändern geht, ne? So. Und auch zu sehen, dass das auch was macht. Und zum anderen, wie geht's deinen Kindern? Welcher Weg war da für euch der richtige? Und wie sieht es heute aus?
Also die Kinder hatten natürlich große Angst. In der Zeit, wo ich war ja auch viel im Krankenhaus, das heißt, zu der Zeit war ja auch noch genau diese Kontaktsperre bei Corona. Das heißt, es gab, also man konnte mich besuchen im Krankenhaus, aber eben Kinder nicht. Also das heißt, eigentlich zu 99% hat mich meine Mutter dann immer besucht. Und mit den Kindern war eigentlich immer nur über Videokonferenz, ne, so die Möglichkeit, einfach sie auch zu sehen. Und ich habe das halt immer nur dann von meinem Ex-Mann mitbekommen, dass die Kinder natürlich große Angst hatten, dass ich sterben könnte. Und ich habe halt immer nur so Momente mir, also ne, das kann immer so Momente, wo die Kinder dann im Kindergarten vorm Essen saßen und plötzlich in Tränen ausgebrochen sind, weil sie Angst hatten, ich könnte sterben. Ich habe immer versucht, mit ihnen zu reden, dass sie mir auch alles sagen können, dass sie mir sagen können, dass sie Angst haben. Ich habe es dann meistens immer gemerkt und habe von mir aus dann eben gesagt, bedrückt dich was? Möchtest du über etwas reden? Möchtest du etwas wissen? Also am Anfang hatten wir wirklich Angst, den Kindern die ganze Wahrheit zu sagen, weil wir dachten, sie können damit nicht umgehen. Aber für Kinder, also wenn man zu einem Erwachsenen sagt, ich habe Krebs, der denkt gleich an Tod, ne? Also Krebs ist gleich Tod. Und ich glaube, Erwachsene, gerade auch, weil man viel eben liest, viel hört, vielleicht auch im Bekanntenkreis, Familienkreis schon Menschen hatte, die an Krebs gestorben sind, dass man natürlich mit Krebs erstmal denkt, okay, jetzt ist es vorbei. Und Kinder gehen ja da, also wenn man sagt, man hat Krebs, die haben ja diese Erfahrung einfach noch nicht. Es sei denn, sie hätten jetzt in jungen Jahren was vielleicht mit Opa oder Oma mitbekommen. Aber ansonsten können die mit dem Wort Krebs erstmal nicht das Gleiche, also die verbinden einfach nicht das Gleiche wie wir Erwachsene. Und da habe ich mich dann einfach schlau gemacht, auch eine Organisation gefunden, die sich quasi mit Familien beschäftigt, wo ein Elternteil Krebs hat. Leider war halt zu der Zeit auch kein persönlicher Kontakt möglich, eben durch Corona. Aber ich habe dann ganz viel Material bekommen, auch wirklich ein kindgerechtes Buch und auch, dass die Kinder basteln können und lauter solche Sachen. Und so haben wir uns dann, also wir haben möglichst versucht, viel mit den Kindern zu reden, dass sie einfach verstehen, dass es, dass ich wieder aus dem Krankenhaus rauskomme und dass es mir auch dann langsam, aber sicher einfach besser geht.
Haben deine Kinder dich konkret gefragt, ob du stirbst?
Ja.
Und was hast du dann geantwortet?
Ich habe gesagt, dass ich nicht sterben werde. Also das für mich war einfach das Schlimmste. Ich habe zum Teil abends gerade mein Sensibelchen, den Niklas, aus dem Bett holen müssen, weil er einfach angefangen hat zu weinen. Und ich habe mit ihm dann auch noch wirklich gesprochen, fast wie mit einem Erwachsenen. Und er hat dann auch gesagt, ich will nicht, dass du stirbst. Und da habe ich gesagt, ich werde jetzt nicht sterben. Aber ich kann, also man kann ja nicht versprechen, dass man nie stirbt. Also er hat dann auch gesagt, du darfst niemals sterben. Dann habe ich gesagt, na niemals ist jetzt, ne, irgendwann müssen wir eben alle einmal gehen, aber nicht heute und auch nicht morgen. Und ja, das war für mich dann auch ein komisches Gefühl, weil ich hätte es ihm gerne versprochen, aber das ist halt etwas, was niemand versprechen kann, ne? Weil irgendwann müssen wir alle einmal gehen.
Bist du heute eine glückliche Frau?
Noch nicht. Also ich arbeite dran, ja. Ich arbeite dran.
Gibt es etwas, was du Menschen gerne sagen möchtest? Betroffenen vielleicht oder auch Menschen, die sich gar nicht auskennen, was den Umgang damit angeht oder was die Stigmatisierung damit angeht oder was du einfach gerne, wo du das Gefühl hast, so das erlebe ich immer wieder und das fände ich total schön, wenn das mal anders wäre oder etwas, was du eben Betroffenen gerne mitgeben möchtest oder Menschen, die vielleicht gerade erst diese Diagnose bekommen haben, was du denen für einen Tipp oder so mit auf den Weg geben kannst oder möchtest.
Also ich denke, bei so außenstehenden Personen, die man einfach auch nicht so gut kennt, dass man sich von diesem Gedanken verabschiedet, dass man jedem Menschen ansieht, dass er krank ist. Weil gerade bei diesen entzündlichen Darmerkrankungen, klar, wenn man im Schub ist, nimmt man ab. Das ist etwas, was man äußerlich sehen kann. aber man sieht ja deswegen nicht unbedingt gleich krank aus. Also einfach so ein bisschen dieses, ja, dass man nicht sagen kann, okay, was will der eigentlich, ne? Der sieht doch gut aus. Dass man sich davon so ein bisschen verabschiedet, weil man kann den Menschen nicht in den Körper reingucken. Und bei einem gebrochenen Bein sagt jeder auch, komm, setz dich, ne? Ich mach das für dich. Aber ja, bei jemandem wie mir, ich meine, ich sehe jetzt auch nicht unbedingt, ne, so krebskrank, chronisch krank. Ich meine, ich sehe jetzt auch nicht krank aus. Also meine Kollegen, als ich wiederkam nach einem Jahr Krankheit, haben die auch gesagt, oh, sie haben jetzt gar nicht damit gerechnet, dass ich so gut aussehe. Ich so, ja, mit was hast du denn gerechnet? Dass da so eine Leiche reinkommt. Und ja, einfach dieses, man weiß nie, wie sich ein anderer Mensch fühlt. Und gerade wenn man, also das sehe ich auch in so Selbsthilfegruppen oder so, man läuft ja morgens, selbst wenn man Bauchschmerzen hat, nicht gekrümmt in die Arbeit, ja, sondern man versucht es durchzubeißen, ne? Man ist ja eh krank eigentlich und will aber nicht noch mehr krank sein. Und gerade die Kranken neigen dann dazu, das einfach zu überspielen. Und ich finde, man sollte immer auf seinen Körper hören. Also auch wenn, gilt auch für Ärzte oder Bekannte, Fremde, keine Ahnung, man sollte nie über seine Grenze rausgehen. Man muss einfach irgendwann sagen, es ist mir egal, was du jetzt gerade denkst, ob du denkst, mir geht's gut oder nicht, mir geht es nicht gut. Einfach auch mal so ein bisschen sagen, ich sehe zwar vielleicht gut aus, aber ich habe Schmerzen oder heute geht nicht oder ich kann nicht oder ich möchte nicht. Einfach sagen, okay, mein Körper sagt mir gerade, steh nicht auf, bleib liegen. Und dann sollte man dem Körper einfach sagen, ja, okay, ich bleib heute liegen.
Hm. Ja, da ist sehr viel Wahres dran. Da können sehr viele, viele Menschen, glaube ich, was draus ziehen, ne? Weil das ist ja total zu adaptieren auf sehr, sehr, sehr viele Bereiche. Gerade wir, die in einer Welt leben, wo es, oder in einem Land leben, wo es immer darum geht, besser zu sein, schneller zu sein, noch mehr zu leisten und so. Das gilt ja sogar schon für die Kleinsten, dass da der eigene Körper eben nicht ständig geparkt wird irgendwo und einfach überhört wird. Ja. Meine liebe Claudia, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Wir haben am Ende des Podcasts immer eine Off-Topic-Frage. Ich muss aber gestehen, dass ich ehrlich gesagt heute vergessen habe, eine rauszusuchen, weil ich mich so fokussiert habe auf dieses Gespräch. Ich werde jetzt aber trotzdem mal kurz eine stellen wollen, um dieses Ritual nicht zu brechen. Es ist wahrscheinlich eine, die wir schon mal hatten und trotzdem werde ich sie stellen. Wenn alle Tiere der Welt sprechen könnten, welches wäre das Nervigste?
Oh, das Nervigste. Wespen?
Meinst du Lespen oder Wespen?
Wespen. Wespen.
Wespen. Wespen. Ja. Okay. Hatte ich auch noch nicht als Antwort. Finde ich sehr interessant. Ich danke dir für deine Offenheit, für dein Vertrauen, dafür, dass du deine Geschichte erzählt hast. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, weil ich einfach glaube, dass sehr, sehr viele Menschen sehr viel davon haben werden. Und ich bin glücklich, dass du Teil meines Lebens bist. Und noch glücklicher darüber, dass die Situation sich beruhigt hat und dass wir jetzt im Prinzip starten können, deinen Körper zu stärken. In diesem Sinne wünsche ich allen Menschen, die zugehört haben, nur das Beste. Achtet gut auf euch, seid gut mit euch. Und ich freue mich, wenn ihr wieder zuschaltet zur nächsten Folge. In diesem Sinne nochmal, danke, liebe Claudia. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
Wünsche ich dir auch.
Dankeschön. Alles Gute, ihr Lieben. Bis dann. Bye-bye.